und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute geht es nicht um das nächste hippe Startup, sondern um ein Thema, welches vor allen Dingen viele Familienunternehmen umtreibt. Es geht um das Thema Nachfolge statt Neugründung.
Seit 1983 steht Binder GmbH für hochpräzise Umweltsimulationsschränke made in Germany. Mit über 500 Mitarbeitenden weltweit, eigener Forschung und Entwicklung sowie Kunden aus Pharma, Biotechnologie und Industrie ist das Unternehmen ein globaler Hidden Champion. Geschäftsführer Michael Binder-Pfaff führt das Familienunternehmen in zweiter Generation weiter. Mit Mut, Verantwortung und einem klaren Zukunftskurs.
Und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio den Geschäftsführer der Binder GmbH. Herzlich willkommen, Michael Binder-Pfaff. Schön, dass Sie hier sind.
Herr Benzmann, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Wir haben heute mal bewusst das Thema so ausgewählt. Startups sozusagen auf der einen Seite, Neugründung, auf der anderen Seite das Thema Nachfolge. Erstmal vorab, was ganz genau macht denn eigentlich die Binder GmbH? Wenn man vielleicht mal die Analogie herstellen würde zu einem Pitch bei einem Startup und wir einfach mal ein paar Sekunden Zeit haben, das zu beschreiben.
Also ich versuche zu pitchen, was wir machen. Binder macht komplexe Umweltsimulationen einfach. Unsere Lösungen stehen für Effizienz und Verlässlichkeit. Und das ist genau das, was die Forschung und Entwicklung benötigt, um ihre Ideen schnell, effizient und sicher in die Marktreife zu bringen.
Für was braucht man denn überhaupt eine Umweltsimulation?
Die Umwelteinflüsse auf Produkte zu simulieren, damit man herausfindet, wie belastbar die Produkte sind dann in Real Life.
Das erklärt im Prinzip auch, warum es hier Unternehmen gibt. Also sprich, was ist die DNA dahinter?
Die DNA von Binder definiert sich über die Neugier, über Mut und über Durchsetzungsfähigkeit. Also was heißt es für uns? Für uns heißt es, wir hören ganz genau zu. Wir sprechen oft mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, mit unseren Mitarbeitern und übersetzen das in Lösungen.
Wenn wir über das Thema Kunden- und Umweltsimulation sozusagen sprechen, heißt das ja aber auch in der Schlussfolgerung, dass Sie im Prinzip Kunden nahezu branchenunabhängig haben, richtig?
Das ist korrekt. Wir verkaufen unsere Lösungen und Produkte in eine Vielzahl von Industrien, ob das die Pharmaindustrie ist, ob es Automotive ist, ob es in Food and Beverage ist. Es ist sehr breit gefächert, aber wir haben einen sehr großen, wir sind sehr konzentriert auf die Pharmaindustrie, auf Automotive, auf Biotechnologie, Elektrotechnologie. Das sind unsere Themen, wo wir einen sehr großen Fokus drauf haben.
Stichwort Pharmaindustrie, da fällt mir noch eine Szene ein. Vor Jahren, als es noch Corona gab, ja, da ist Ihr Unternehmen, ja, der Mittelständler aus Deutschland, plötzlich global sichtbar gewesen.
Warum? Das Vakzin musste zu einem gewissen Zeitpunkt,
der Impfstoff musste zu einem gewissen Zeitpunkt
zwischengelagert werden in unseren Ultra-Tiefkühlschränken, die minus 86 Grad leisten. Und deshalb konnten wir unsere Marke weltweit bekannt machen für die Geräte.
Oder anders gesagt, also ohne Ihre Technologie hätte das halt auch nicht so richtig gefunzt mit der Lagerung, will ich mal salopp sagen. Ja.
Wir waren ein kleiner Bestandteil von der Lösung zum Problem.
Lassen Sie uns mal in das Unternehmen reinschauen, auf die Geschichte des Unternehmens. Wir sprechen ja über das Thema Nachfolge. Ja. 2023 haben Sie Ihr 40-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Sie sind jetzt in der zweiten Generation. Ich sag mal so, wenn du ein junger Mensch bist, ja, dann stehen dir ja alle Wege offen. Du kannst ja alles machen. Ne? Ja. Du bildest dich aus, du studierst, du kannst neu gründen. Ja. Du kannst auch als Angestellter irgendwo arbeiten.
Ja.
Warum haben Sie sich für diesen Weg der Nachfolge entschieden?
Für mich war es keine Entweder-Oder-Entscheidung.
Oder war es eine Entscheidung vom Vater oder der Mutter?
Nein. Es war keine Entweder-Oder-Entscheidung zwischen Gründen oder Übernehmen. Für mich war es eine bewusste persönliche Entscheidung, das Unternehmen in der zweiten Generation zu übernehmen und natürlich erfolgreich weiterzuentwickeln. Also es war eine bewusste Entscheidung zu übernehmen.
Oh, da steckt aber viel Dampf drin, will ich mal sagen. Ja, also hier erfolgreich weiterzuführen. Das baut ja schon per se schon ein bisschen Druck auf. Ja, das heißt ja, der Vorgänger, also in dem Sinne die Eltern, die haben es schon erfolgreich gemacht.
Ja.
Und da trittst du dann in die Fußstapfen rein. Ich würde mich als allererstes mal fragen, kann ich das überhaupt?
Also erst einmal, Die Frage, kann ich das? Ich würde es mal von der anderen Seite ansetzen. Mein Vater hat immer gesagt, derjenige, der das Unternehmen übernimmt, der muss es 110% wollen, aber auch 110% können. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Warum? Hinter dem Erfolg unserer Unternehmung stehen extrem viele Mitarbeiter, es stehen Kunden, es stehen Partner und die wollen natürlich wissen, wer ist die Person, der das Unternehmen übernimmt und kann der das und will der das? Ja.
Und war das denn von Anfang an klar? Ich kann mir vorstellen, dass man dann ja so eine Entscheidung nicht von heute auf morgen fällt, sondern das ist vermeintlich auch ein Prozess, ja?
Also ich bin seit mehr als 15 Jahren im Unternehmen. Also ich bin nicht eingestiegen und habe gleich übernommen. Ich musste über die vergangenen 15 Jahre natürlich beweisen, dass ich es kann. Also können heißt, ich muss Leistung zeigen und ich muss Erfolge zeigen und dass ich es will. Und will heißt Verantwortung übernehmen für die Mitarbeiter, für die Kunden und für den Erfolg des Unternehmens. Und nachdem ich das bewiesen habe, also meinem Vater, unseren Angestellten, unseren Mitarbeitern, unseren Kunden, unseren Partnern, war dann der Weg geebnet, dass wir in die Diskussion gehen, ob es zur Übernahme kommt und wie wir die Übernahme dann machen.
Da muss ich nochmal tiefer reingehen. Also wenn du jetzt als externer Geschäftsführer reinkommst in ein Unternehmen, dann hast du ja auch eine gewisse Grenzzeit. Ja? Du lernst das Team kennen und so weiter, musst ja mal reinkommen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, nachdem sie auch gesagt haben, du musst Leistungen zeigen, dass du das vielleicht nicht hast, diese Zeit über ein paar Monate oder ein paar Jahre hinweg, mal gucken, was da geht. Ist das tatsächlich auch so, dass du dann im Prinzip ganz andere Pflicht hast, auch zu liefern?
Also erst einmal, als ich in das Unternehmen eingetreten bin, war es nicht so, dass ich gleich in irgendwelche Führungsrollen gekommen bin. Also ich musste mich von ganz unten hocharbeiten, ob ich jetzt im Werk gearbeitet habe, ob ich erste Projekte übernommen habe, erste Abteilungen. Also sprich, ich musste mich hocharbeiten und jeder Teilerfolg wurde dann zum großen Erfolg. Also um die Frage zu beantworten.
Dieses Hocharbeiten stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor, weil du kommst als Sohn, weiß ja natürlich jeder, dass es der Sohn ist, kommst du dann halt in gelebte Strukturen rein. Erstmal, wie sind die Leute ihnen begegnet? Ja? Waren die skeptisch? Waren die erstmal zurückhaltend? Oder hatten sie im Prinzip schon einen kleinen Vorschuss? War die Erwartungshaltung groß?
Also wir sind ein Unternehmen, wo wir offen Themen ansprechen. Und ich würde jetzt frech behaupten, dass alle Mitarbeiter einem ganz klar sagen, ob man einen Job gut macht oder schlecht macht. Und in der Zeit war es dann auch wirklich so, dass mir die Mitarbeiter bzw. die Teams ein offenes Feedback gegeben haben. Mhm. Aber auch natürlich mein Vater, der ganz genau hingeschaut hat, sag mal, reden die jetzt nur? Ja, oder wollen die etwas schönreden oder ist es auch wirklich so? Und Erfolge sieht man halt dann, wenn man nicht nur darüber redet, wenn man es in Zahlen sieht, wenn man es in Erfolge, in messbaren Erfolgen sieht.
Jeder Erfolg bringt auch immer ganz viele Misserfolge mit sich.
Jawohl.
Habe ich mal gelernt. Ja. Also das heißt, du liegst halt auch mal daneben, du machst auch mal einen Fehler, aber das ist ja auch Teil des Lernprozesses. Wie viele Fehler kann ein Sohn, ein Nachfolger machen?
Das ist eine gute Frage. Mindestens mehr als jeder andere. Nämlich natürlich will man sich selber was beweisen, das ist die eine Sache. Aber man will ja auch neue Sachen kreieren, neue Ideen mit in das Unternehmen hineinbringen. Und von dem her, Erfolge muss man zulassen, Erfolge, mit denen muss man lernen umzugehen, beziehungsweise auch Misserfolge, das Gleiche.
Und wie ist denn in dem Fall der Vater damit umgegangen?
Der Vater ist, ich würde es...
Aus Ihrer Wahrnehmung, Also ich müsste jetzt sonst den Vater fragen, was er meint, aber was ist bei Ihnen angekommen, sozusagen?
Immer offen und ehrliche, konstruktive Kritik. Na, wir haben nie etwas schön geredet, wir sind immer offen mit den Themen umgegangen. Er hat mir immer gesagt, ob es gut war, wo ich mich verbessern muss. Er hat nie etwas schön geredet und ich glaube, das hat mir sehr viel in meiner Entwicklung geholfen.
Wann stand es fest, dass Sie die Nachfolge antreten werden? War das sozusagen in den Familienbaum geschrieben?
Nein, überhaupt nicht. Also wie ich vorher gesagt habe, erst einmal musste ich beweisen, dass ich es kann und dass ich es will. Und dann war es ein fließender Prozess, wo wir angefangen haben, darüber konkret zu reden. Und Vor ungefähr jetzt 3 Jahren haben wir mit diesem Prozess angefangen, haben uns extern beraten lassen und sind dann letztes Jahr im April haben wir die Übergabe fertiggestellt.
Da müssen wir mal über den Prozess der Übergabe auch sprechen. Ja. Da kann ja viel passieren. Ich habe hier schon viele Unternehmer sitzen gehabt. Von solchen, die nicht loslassen können, wollen, wie auch immer, bis hin, die es gemacht haben. Aber dann ist wirklich das Unternehmen den Bach runtergegangen. Ja. Ja. Wo waren aus Ihrer rückblickenden Betrachtung heraus die größten Fallstricke?
Also die Fallstricke gibt es natürlich bei einer Übernahme überall. Aber die emotionale oder das, was Sie gerade angesprochen haben, ist mit Sicherheit ein großer Teil. Warum? Es gibt die Generation, also mein Vater, der das aufgebaut hat, erfolgreich gemacht hat. Er muss lernen, langsam loszulassen. Aber es gibt dann meine Generation, die dann auch beherzt zugreifen muss. Also sprich die Verantwortung übernehmen. Und das war ein Prozess mit extrem viel Respekt, extrem viel Unterstützung und also es war eigentlich viel einfacher, als es war. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er klammert, nein, überhaupt nicht. Er lässt uns die Freiheit in der Geschäftsleitung, uns zu entwickeln, uns eigene Ideen einzubringen. Das ist wirklich sensationell, also das ist wirklich gut.
Ja, wir sprechen natürlich über Fallstricke, emotionale Fallstricke, die bei so einer Nachfolge einfach auftreten. Ich will es mal so sagen, hatten Sie schlaflose Nächte, dass Sie auch wirklich vielleicht nochmal gezweifelt haben, dass Sie gedacht haben, ist es wirklich der richtige Weg?
Ja, ich denke, jeder Unternehmer hat schlaflose Nächte. Und bei mir ist es dann natürlich so, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, beziehungsweise wenn man Entscheidungen für die Zukunft des Unternehmens trifft, dann nimmt man die Entscheidung oftmals mit nach Hause, grübelt dann nochmal darüber nach, ist es das Richtige? Und das bedingt dann auch oft schlaflose Nächte. Ja, absolut.
Neben den emotionalen Fallstricken müssen wir auch über die sprechen, die natürlich da sind, betriebswirtschaftliche. Ja. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
Der betriebswirtschaftliche Prozess, ich denke, Sie sprechen an die
Erbschaftssteuer.
Die Erbschaftssteuer. Ja.
Ein viel diskutiertes, eigentlich auch hoch emotionales und sensibles Thema, möchte man meinen, in Deutschland.
Ich würde nicht sagen, dass es ein hoch emotionales Thema ist. Es ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Und die Erbschaftssteuer im Kontext der Übergabe ist so komplex. Ich würde mir da wünschen, dass es viel mehr Anreize gibt von der Bundes- oder Landesregierung, um die Übergabe von Unternehmen einfacher zu machen, beziehungsweise mit solchen Anreizen zu versetzen, dass es leichter wird, dass die Folgegeneration Unternehmen übernimmt.
Das Thema ist ja hochrelevant. Ja. Es gibt Hunderttausende von Nachfolgen, die anstehen in den nächsten Jahren in Deutschland. Neben Ihrem Unternehmen, Sie sind ja auch sehr gut vernetzt mit anderen Unternehmen. Ja. Wie nehmen die das wahr? Wie tauschen Sie sich darüber aus? Weil irgendwo muss man ja nach einer Lösung sozusagen suchen. Du kannst ja nicht warten, dass irgendwas irgendwann mal passiert, ja?
Nein, also erst einmal muss man sich beraten lassen in diesem Prozess. Dadurch, dass er so komplex ist, kann man das alleine gar nicht bewältigen. Und natürlich tauschen wir alle uns zu diesem Thema aus, aber wir können es ja nicht ändern. Also müssen wir damit leben und damit arbeiten. Und von dem her geht da kein Weg dran vorbei im Moment.
Wir müssen auch darüber sprechen, was ist anders morgen nach dem Tag, wenn der Vater rausgegangen ist. Also sprich, wie führt man das Unternehmen weiter? Ich kann mir vorstellen, ich kenne ja auch Ihren Vater, er war auch schon mal hier in der Sendung. Beides der gleiche Stall, aber dann doch sehr unterschiedliche Menschen. Was mich interessieren würde, was verändert sich dort auch in der Führung? Gerade eben nicht vor dem Hintergrund, das weiterzumachen, nur was der Alte sozusagen gemacht hat, sondern wie findet man seinen eigenen Stil, seine eigene DNA für die Zukunft? Ja. Darüber müssen wir auch gleich sprechen, hier bei Chefsache im zweiten Teil der Sendung, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir sprechen heute über das Thema Nachfolge statt Neugründung. Und bei mir zu Gast im Studio ist ein echter Familienunternehmer, der jetzt in der zweiten Generation das Unternehmen übernommen hat. Michael Binder-Pfaff, Geschäftsführer der Binder GmbH. Ich kenne ja Ihren Vater, wie gesagt. Und jetzt kehren sozusagen neue Besen im Unternehmen. Wie würden Sie denn beschreiben, unterscheidet sich Ihr Führungsstil von dem Ihres Vaters?
Also zuerst einmal, es herrscht kein neuer Besen oder es ist ein neuer Besen, das wäre vernommen, das zu sagen. Wir teilen ein großes Ziel, wir wollen die absolute Nummer eins werden bei unseren Kunden und bei unseren Partnern. Das teilen wir. Was sich aber natürlich ein bisschen verändert, ist zum einen die Strukturen, die wir vorgefunden haben, nämlich die Welt verändert sich so schnell da draußen, da reicht es nicht mehr aus. Wir haben es schon immer so getan. Also sprich, wenn wir jetzt angesichts künstlicher Intelligenz, die politischen Themen, die uns gerade alle umtreiben, ob es neue Zölle sind oder ob es dann wieder Digitalisierung sind, da müssen wir unser Unternehmen so agil wie nur möglich aufstellen, was die Struktur angeht.
Heißt aber auch, dass du im Prinzip die Verantwortung, wenn ich das richtig verstanden habe, auf mehreren Schultern auch verteilst. Also ich sag mal so, oft ist es ja so, dass der Gründer im Prinzip alles kann und alles kennt. Von der Schraube über dieses und jenes und so weiter. Aber das geht ja im Prinzip gar nicht mehr vor der Komplexität, von der Sie sprechen.
Also genau so ist es. Mein Anspruch ist nicht, alles zu können. Nein, überhaupt nicht. Deshalb haben wir eine extrem gute Geschäftsführung, die sich auf ihre Themen konzentriert und ihre Themen weiter vorantreibt. Aber die Zielsetzung, die müssen natürlich, muss natürlich ich geben, wohin wir gehen, wohin wir, was wir machen wollen, was wir erreichen wollen. Und wir wollen die Nummer eins werden bei unseren Kunden und bei unseren Partnern.
Ist klar, Sie geben die Ziele vor, aber was bedeutet das denn letztendlich auch für das Miteinander und für das Zusammenwirken? Ist es das Thema Kultur, was dann der Klebstoff zwischen allen ist?
Also wir haben eine extrem gute Unternehmenskultur bei uns in der Firma. Ich meine, über die letzten 42 Jahre hat sich aus dem Erfolg eine tolle Unternehmenskultur herausentwickelt. Aber die verändert sich natürlich auch über die Zeit. Aber sie verändert sich über die Werte, die die Geschäftsleitung und die Familie mit in das Unternehmen trägt und vorlebt jeden Tag.
Welche Werte sind das beispielsweise?
Ob das Ehrlichkeit ist, Verlässlichkeit, ob das der Leistungswille ist, das sind die Werte, die Binder ausmacht.
Ich sag mal so, solange ja alles dolle läuft, und die Märkte funktionieren und die Kunden bestellen, ist ja alles prima und man Erfolg hat, aber es gibt ja dann auch durchaus Anforderungen, jedweder Art, wie wir jetzt auch aktuell sehen, die Zolldiskussion, geopolitische Lagen und dergleichen und so weiter. Und du musst nach vorne das Unternehmen ausrichten. Du brauchst auch viel Geld. Wenn ich jetzt nochmal die Analogie herstelle zu einem Startup. Startup habe ich manchmal das Gefühl, da wird einfach Geld eingesammelt. Und einer, der schon ein Unternehmen hat, aber auch nach vorne muss, der braucht ja auch Geld. Wie lösen Sie denn das Finanzthema?
Also erst einmal, wir wirtschaften als Mittelständler extrem nachhaltig. Also unser Geschäftsmodell ist nicht basiert darauf, viel Geld von den Banken zu nehmen und dann in eine Idee zu investieren. Das machen wir nicht. Unser Geschäftsmodell ist nachhaltig. Also sprich, alle Entscheidungen, die wir treffen, sind nicht auf den Erfolg ausgerichtet, dass innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten der Erfolg da sein muss. Nein, wir schauen, unsere Strategie ist, dass wir nachhaltig unser Geschäftsmodell so aufbauen, dass der Return on Investment in 6, 12, 18 oder 24 Monaten dann kommt.
Denken Sie denn auch schon an die nächste Generation?
Ich persönlich. Ich bin noch viel zu jung für Rente oder die zweite Generation.
Wie alt sind Sie jetzt?
Ich bin 42.
Sie
41. Ich mach mich älter.
Aber Sie fühlen sich wie 42.
Ich fühle mich nicht wie 42. Nein, ich denke noch nicht über die nächste Generation nach, worüber oder mit was ich mich natürlich beschäftige, ist die offene Frage, bin ich noch der Richtige in der Führung in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, in 10 Jahren?
Ja, eine spannende Frage. Ja. Und wie beantworten Sie die?
Indem man selbstkritisch ist, indem man so wenig wie möglich selbstverliebt ist, sondern wirklich schaut, kann ich das noch? Also habe ich diesen Willen, habe ich das Können, die Unternehmung in die Zukunft zu führen? Und die Selbstüberlegung, darüber nachzudenken und offen mit dem Thema umzugehen und sich das auch das Feedback abzuholen von der Geschäftsleitung, von meiner Familie, wo ich weiß, die geben mir immer eine ehrliche Meinung. Damit muss man umgehen und darüber denke ich sehr viel nach, beziehungsweise das ist immer im Hinterkopf natürlich.
Das, was einen letztendlich jeden Morgen antreibt und in die Firma gehen lässt, ist es letztendlich eine Balance zugunsten der Lustmomente auf der einen Seite, weil ich sag mal so, Sie werden natürlich auch Leidensmomente auf der anderen Seite haben. Brauchst du einfach nur diese 51% oder brauchst du 90% oder wie kann man es am besten festmachen? Ja, also dass man auch diese intrinsische Motivation hat, von der ja auch immer wieder gesprochen wird, ja, ja. Mindset.
Also erst einmal, was sind denn Lustmomente? Lustmomente sind für mich die Momente, wo Mitarbeiter über sich selber hinauswachsen. Also wenn aus Mitdenken machen wird. Das sind wirklich die Themen, wo aus Ideen dann Innovationen werden oder wenn wir neue Kunden gewinnen. Das sind die Momente, die, für die jeder Unternehmer lebt. Das ist einfach geil. Auf der anderen Seite, die Leidensmomente, am Ende des Tages sind es die, wo eine Entscheidung gefällt werden muss, wo es aber kein richtig oder falsch gibt, sondern nur Konsequenzen. Und das sind dann, wir hatten vorher darüber gesprochen, schlaflose Nächte, die nimmt man dann natürlich auch mit nach Hause. Das sind dann die besagten Leidensmomente. Aber wie motiviert man sich, jeden Tag aufstehen und das Beste machen? Ne? 110%.
Abschließende Frage, was empfehlen Sie anderen Unternehmen, die jetzt vor der Nachfolgeregelung stehen?
Ich denke, jedes Unternehmen, das vor der Nachfolge steht, also wir haben es in unserer Familie immer so diskutiert, das Unternehmen ist immer größer als der Einzelne. Also ich habe es so gelernt aus unserer Familie hinaus, wir haben nie darüber uns selber gesprochen, sondern was ist richtig für die Unternehmung? Ne? Was braucht die Unternehmung, um in 1, 2, 5, 10 oder 15 Jahren noch erfolgreich zu sein? Und diese Frage muss man sich immer stellen bei der Übergabe. Nämlich, es hätte auch sein können, dass mein Vater sagt oder die Geschäftsführung oder irgendwelche Stakeholder, alles nur nicht den. Ne? Und damit muss man auch umgehen können.
Also vielen Dank für diese doch auch tiefen Einblicke. Schön, dass Sie hier waren. Michael Binder-Pfaff.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Liebe Zuschauer, das war schon wieder soweit hier bei der Chefsache-Sendung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn Sie spätestens in 2 Wochen wieder einschalten oder einfach mal durch unsere Sendermediathek stöbern. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.